Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar,
Hamza Kurtovic,
Kavuyan Veukuf, Mercedes Kerpar,
Said Nisar Haşimi,
Sedat Gürbüz,
Willy Viorel Paun.
Der Podcast beginnt damit, dass ich meine Gästinnen bitte, sich vorzustellen, und zwar nach dem Prinzip Robin-Runde. Robin ist ein Prototyp von Mensch, der, stellen Sie sich vor, Investmentbanking, man muss pitchen, ganz breitbeinig und alle Erfolge aufboostern, noch größer machen, als sie sind, raushauen. Siani, bitte stell dich vor in der Manier der Robin-Runde.
Ich liebe das, dass du quasi beginnst, indem du sehr therapeutisch Klassenimposter curen willst, sozusagen.
Genau das.
Okay, also, fällt mir schwer, aber ich glaube, ich bin nicht die einzige Gästin, die das jemals gesagt hat. Genau, wer bin ich? Ich bin Siani Sophia Höder, ich bin Berlinerin. Ich habe 2 Hunde, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe mehrere Pflanzen, die ich in meinem Zuhause nicht getötet habe. Darauf bin ich stolz.
Auch im Winter in Berlin?
Ja. Oh. Also drin. Okay. Genau. Aber um jetzt in Robin-Manier zu sein, ja. Ich muss an diese Werbung denken, die es in den, ich glaube, das ist immer so ein Generationsding, die es so in den 2000er gab, wo so ein Mann sich hinsetzt, meine Yacht, mein Haus, meine Frau.
Richtig, das ist genau. Okay. Genau.
In das ist Ton. Mehr so der Vibe, den ich reinbringe. Ja. Okay. Genau. Ich habe Journalismus studiert in Berlin. Ich habe politische Kommunikation in London studiert. Ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe 2 Bücher geschrieben. Einmal zum Thema Wut und wer wütend sein darf in unserer Gesellschaft und wer nicht. Dann zum Thema Klasse und schreibe jetzt mein 3. Buch. Ich habe Preise gewonnen.
Bitte aufzählen. Bitte aufzählen.
So kurios. Aber ja, ich habe den Goldenen Blogger gewonnen. Ich war für den Grimme-Preis nominiert. Und ja, ich habe ein Magazin gegründet und bin damit in einem Inkubator in München gewesen, im Media Lab Bayern. Und ja, ich war im Thomas-Mann-Haus. Das ist natürlich hier vor Ort sehr interessant.
Ein Stipendium.
Ja, genau, mit einem Stipendium. Und ja, das war mein Robin-Modus. Und der ist jetzt aus.
Wie fühlst du dich damit?
Es ist auf jeden Fall, ich glaube, da kommen so mehrere Sachen dazu. Ich glaube, ich bin teilweise mit einer deutschen weißen ArbeiterInnenfamilie aufgewachsen, wo es einfach untypisch war, über Errungenschaften zu sprechen, wo es so untypisch war, so in Anführungszeichen anzugeben sozusagen. Es fühlt sich wie angeben an, aber eigentlich sind es nur Fakten über meine Biografie, was ich so gemacht habe.
Genau, weil eigentlich hätte ich die genauso eben auch auffüllen können. Ja. Das wäre ja genau das Gleiche gewesen, ja. Aber sie kommen aus deinem Mund, ja. Und du musst sie erzählen.
Ja, smart. Ja, sehr smart.
Imposter-Syndrom, möchtest du mal, du hattest es gerade.
Klassenimposter.
Genau, Klassenimposter. Möchtest du kurz erklären, was das heißt?
Ja, Imposter ist im Prinzip dieses Gefühl, dass man sich das Gefühl hat, dass man ein Fraud ist. Ich überlebe gerade, wie ich das auf Deutsch sage. Dass man das Gefühl hat, man ist ja
Hochstapler.
Ein Hochstapler. Danke. Hochstaplerinnen-Syndrom. Ja. Danke. Das Wort. Und ich glaube, in Bezug auf Klassen ist es ganz interessant, weil viele Menschen, die eine andere soziale Herkunft haben und sich in Räumen bewegen, aus denen sie nicht kommen, die empfinden sehr viel Imposter. Und so gesehen gibt es auch viel Diskussion darum, ob Klassenimposter eigentlich eher gar nicht so, oder dass Imposter eher ein zeigt, dass man quasi in Bereiche kommt, die nicht für einen vorgesehen waren. Und dass damit auch so eine Form von Schmerz und auch eine Form von konstanten sich selbst in Frage stellen auch einhergeht.
Du hast damit relativ große Bereiche aufgemacht.
Ja.
Und
wie findest du das?
Vielleicht nehmen wir mal das Publikum mit. Wir fangen vielleicht mal erstmal an, wo du überhaupt angefangen hast. Und zwar, wie bist du aufgewachsen? Also was ist die Ursprungs-Siani? Was war deine soziale Umgebung?
Und wir gehen eine Reise entlang zu dem, was uns jetzt ausmacht.
Ja.
Wofür wir eingeladen wurden, hier zu sprechen heute.
Okay. Also, ich bin in Berlin groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter. Dadurch war es für uns recht hart. Meine Mutter war, als ich jünger war, vom Beruf Friseurin und hatte dadurch nicht so viel Geld. Ich hatte noch ein Geschwister und wir waren zu dritt und sie musste quasi uns drei alleine versorgen. Das heißt, ich bin viel mit, wenn ich meine Kindheit so betrachte und wie ich groß geworden bin, war es schon sehr viel Stress. Wir haben sein ist stressig. Aber auch gleichzeitig auch sehr viel, ich hadere immer so, dass ich will immer nicht so Armutsporn machen und es so romantisieren. Mhm. Aber gleichzeitig war meine Mutter immer sehr, so sehr kreativ und sehr smart. Also sie war sehr smart darin, quasi so zu tun, als wären wir die Mittelschicht. Das zu mimmen und zu machen. Aber vor allem war sie auch eine Person, die so unfassbar doll an mich geglaubt hat. Also mehr an, sie hat mehr an mich geglaubt als ich an mich. Und sie war so, meine Mutter war sehr so, du kannst alles und du schaffst das und so. Und vor allem war sie quasi Mensch, der mir etwas beigebracht hat, was untypisch war für meine Umgebung. Und das ist das Wort Recherche. Viele Leute, die quasi aus einer akademischen oder sehr bildungsnahen Familie kommen, kennen, verstehen oft nicht, was für einen Riesenunterschied das macht, zu wissen, wie ich recherchiere oder wie ich Sachen rausfinde. Weil das gab es nicht. Das war was Besonderes bei ihr, dass sie immer gesagt hat, ja, okay, dann machen wir das so oder so. Das heißt, von ihr habe ich auf jeden Fall gelernt, weil für mich ging es dann so weiter. Ich war auf der Realschule, ich habe über den zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht. Aber überhaupt herauszufinden, dass es diese Möglichkeit gibt, das habe ich quasi mit ihr und ihrer Fertigkeit einfach zu fragen und irgendwo hinzugehen und auch Dinge einzufordern, zu sagen, hey, aber ich will das machen und wie mache ich das hier und wie kann ich das machen? Das heißt, ich habe über den zweiten Bildungsweg quasi mein Abitur gemacht, habe dann in Berlin studiert, habe dann...
Was hast du studiert?
Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Mhm. Und ich hatte eine Kommilitonin, eine einzige, die auch aus der Working Class kam und die hat mir dann erzählt, ich mache meinen Master in London. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, wie macht man das? Also, wie kannst du das einfach in London machen? Das machen nur reiche Leute. Und dann hat sie mir Sachen erklärt, wie Stipendien, BAföG im Ausland und so weiter. Und hat mir so Strategien erklärt und dann habe ich es einfach nachgemacht. Also im Prinzip kann man schon meinen Bildungsweg oder wie ich vorangeschritten bin als Copycat live quasi sehen. Dass ich immer wieder geschaut habe, okay, wie hast du das denn gemacht oder wie macht man das? Und dann habe ich tatsächlich in London studiert, politische Kommunikation und kam zurück und wollte dann in den Journalismus. Aber dann habe ich festgestellt, der Journalismus war mir zu elitär. Und es war sehr geprägt von kostenlosen Praktikas. Du musst das und das mitbringen. Es war sehr schwer reinzukommen aus einer Perspektive, wo man nicht so viel Zeit hatte, um for free zu arbeiten. Und dann habe ich mich erstmal dazu entschlossen, in die Kommunikationsbranche zu gehen. Ich habe ein Traineeship in einer PR-Agentur gemacht. Wow, so anders.
Aber da hättest du ja eigentlich auch lernen können, wie man sich verkauft, nicht wahr?
Exakt. Habe ich auch. Aber die Frage impliziert, dass du sagst, du hast absolut recht. Nein, aber auf jeden Fall habe ich da tatsächlich Elemente gelernt, die später für die Gründung meines Magazins wichtig waren. Pitch Deck pitchen, Kommunikationsstrategie machen, Social Media und so weiter. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Da habe ich das Handwerk gelernt, weil in der Agentur haben wir uns auf Startup-Kommunikation spezialisiert. Das heißt, ich hatte immer mit Leuten zu tun, die so glänzende Augen hatten, gesagt haben, ich will die Welt verändern und ich will das machen. Ich war so, ja, 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 ja. Ich hatte aber auch Leute da, die sich hingesetzt haben, gesagt haben, ich möchte gerne eine Yacht haben, Koks haben und so viele Prostituierte wie möglich. Also so, das war so der Rahmen von den Leuten, mit denen ich beruflich dann zu tun hatte. Ich hatte Leute, die hatten so eine Art GründerInnen-Geist und wollten was verändern, sozial, ökonomisch, whatever. Und dann hatte ich auch Leute, die einfach, ja, schnell einen Exit-Plan haben wollten sozusagen. Und in der Zeit habe ich mich total wohlgefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass meine Klassenherkunft keine Rolle spielt.
Aber hattest du das Gefühl, dazuzugehören?
Ich würde argumentieren, ich habe mehr das Gefühl, mich in der quasi in der anderen, es ist ja, man muss vielleicht für Leute, also vielleicht so im Journalismus ist quasi die PR-Seite verpönt. Das ist so die böse Seite der Macht sozusagen. Verständlicherweise, wenn man sich anguckt, woher PR kommt und die Ursprünge, das ist der Cousin von Freud, hat das in den USA entwickelt, das ist eine Form von Propaganda. Und er hat auch selber, gibt es Interviews von ihm, dass er gesagt hat, ich konnte es nicht Propaganda nennen, also habe ich es Public Relations genannt. Also ne, es ist schon, das Konzept ist schon auf jeden Fall, oder die der Ursprung dieses Konzeptes von der Werbebranche ist natürlich eine, die Bedürfnisse kreiert, die nicht existieren, um Leute zum Konsum zu, also ja, es ist eine heikle Branche, definitely. So, aber auf der anderen Seite war der Journalismus oder ist der Journalismus ein sehr elitärer Ort.
Inwiefern? Woran hast du es festgemacht, dass es ein elitärer Ort ist? Beziehungsweise du hast ja deine Klassenherkunft angesprochen.
Ja.
Was bisher noch nicht so ins Gewicht fiel oder dann irgendwann ja wurde. Ja. So, an welchen Punkten machst du es fest?
Habe ich es festgemacht? Ich glaube, dass ich es festgemacht habe, dass zum Beispiel in der PR gab es mehr Leute, die unterschiedliche Hintergründe hatten tatsächlich. Und es war weniger, du brauchtest einfach gute Ideen. Also es war weniger so, habe ich mit 14 schon Balzac gelesen aus Spaß oder so. Das war dann eher sowas wie, okay, das ist das Problem, do it. So, und es war sehr so ideengetrieben. Mit der Voraussetzung natürlich, dass du jemand bist, der Ideen hat, quasi so. Aber es war sehr so, this is the task, do whatever you want to. Du brauchtest keine, du brauchtest keinen Doktortitel, du brauchtest keine, du musstest, also es war irrelevant, was du on paper hattest, sozusagen.
Also es ist eigentlich von der Idee her oder vom Idealbild her, wie vom Tellerwäscher zum Millionär eigentlich, dass man mit nichts im Rücken einfach mit der Idee, einer Fähigkeit, Fleiß, whatever, wie man es noch nennen mag, Arbeitslohn, Hustle, whatever, dann schaffen kann.
Mit einem Sternchen. Weil ich ja trotzdem studiert hatte und deswegen da saß am Ende des Tages. Und ich glaube, es gab nicht so viele Leute, die nicht studiert hatten und da saßen. Aber mir sind auf jeden Fall mehr Leute ohne Studienabschluss begegnet als im Journalismus. Im Journalismus kenne ich vielleicht eine Handvoll Leute, die keinen Studienabschluss haben. So, obwohl es de facto kein Kriterium ist, Journalist, also der Beruf des Journalistin oder journalistische oder Journalist oder Journalistin sind nicht, es, also da, es ist kein, es hat nicht die Anforderung, es ist ein freier Beruf. Also es hat nicht die Anforderung, dass man studiert haben muss. Aber trotzdem wird es vorausgesetzt, sozusagen.
Bist du auf das Thema soziale Herkunft und Klasse dann während, also anhand deiner eigenen Biografie dazu gekommen oder als du in der Rolle als Journalistin dich damit befasst hast und gemerkt hast, ah, okay, also es gibt da vielleicht von meinen Protagonistinnen Lebenswege, die ähneln ja meinen und vielleicht gehöre ich ja auch dazu.
Ja, aber es ist so schwer zu beantworten, wann ich über Klasse, also ich muss zugeben, es hat gedauert, bis ich über Klasse nachgedacht habe, weil ich das Gefühl hatte, Rassismus und Sexismus, es gab so viele andere Themen, mit denen ich mich rumschlagen musste. Nein, aber ich glaube, ich konnte Rassismus und Sexismus besser mich dann mit den Kämpfen einfacher identifizieren und gleichzeitig fühlte es sich in Anführungszeichen akuter an. Also akuter in der Hinsicht, dass Rassismus tötet. Man kann sagen, Armut tötet auch, aber der Prozess ist quasi unsichtbarer und schleichender, sodass es sich für mich immer so anfühlte, als wäre es akuter. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass diese, also wenn man sich Rassismus, Sexismus und Klassismus so anguckt, Rassismus oder antirassistisch sein funktioniert schon, also oder andersherum, Sexismus funktioniert schon mit bestehenden Systemen. Also man kann schon sagen, oh, Sexismus ist gemein, Frauen werden aufgrund ihres Geschlechts schlechter bezahlt, wir wollen das ändern. Und trotzdem kann das System weiterlaufen. Was ich damit meine, ist so ein bisschen diese Krux von neoliberalen Feminismus. Dieser Gedanke, ah ja, wenn Frauen genauso solche Jobs haben wie Männer, dann sind wir gleichberechtigt. Aber am Ende des Tages wird nie über Care-Arbeit gesprochen und die Struktur dahinter. Man wird dann, also es gibt dann eine Frau, die klassenprivilegierter ist und quasi genauso viel verdient wie, weiß ich nicht, jemand, der in der leitenden Funktion ist und männlich ist und sie gibt einfach nur die Care-Arbeit an einer Frau einer anderen Klasse ab. Und somit ist Sexismus für diese Frau geklärt, aber strukturell nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass man Sexismus auch mit pinken Glitzer gut verkaufen kann und trotzdem es weitergeht. Und bei Klasse ist es halt anders. Klasse ist so eine fundamentale Kritik des bestehenden Systems. Es ist eine fundamentale Kritik an der Art, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie wir billige Löhne hier und billige Preise da, quasi wer bezahlt dafür am Ende. Und ich glaube, dass dadurch Klasse immer so, weil ich es interessant finde, weil du ja begonnen hattest mit dem Gedanken, was ein Klingelton. Sorry, jetzt habe ich jemanden voll outgecallt mit dem Klingelton. Aber der Klingelton selber war es schon. Genau, weil du ja gesagt hattest, so, ich hatte Probleme, diesen Podcast verkauft zu kriegen. Und ich würde argumentieren, dass man quasi Feminismus besser verkaufen kann, als über Klasse zu reden, weil Klasse einfach viel zu System explodieren quasi ist, sozusagen. Und ich glaube, dadurch gab es einfach viel, viel mehr so Ressourcen und Inhalte, wo ich dachte, ich verstehe Sexismus. Okay, das ist. Ich glaube, dadurch konnte ich viel, viel leichter mich damit identifizieren und es hat länger mit Klasse gedauert.
Und wie ist die Reise zu deinem Buch gekommen? Wir haben ja erwähnt, es gibt einen Büchertisch. Sian, das ist ja auch dein zweites Buch und nicht dein erstes.
Ja.
Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher.
Ja, sassy Titel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Backstory dazu ist, ich hatte die Idee zum Podcast in meinem Kopf und war noch nicht so ganz ready mit und so weiter und dachte auch irgendwann, vielleicht schreibst du auch mal einfach ein Buch statt einen Podcast. Und dann habe ich dein Buch im Regal gesehen, im Dussmann in Berlin und dachte mir, Mist, das hat eine andere Person schon gemacht, verdammt.
Nein, du musst es trotzdem buchen.
Nein, doch, das ist ja keine Konkurrenz.
Eben, je mehr
Konkurrenz, desto
besser. Oh. Spannend. Das ist eine gute Überleitung. Oh.
Es gibt so viele Überleitungen dazu. Es gibt so viele, also erstmal Klasse. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, es ist, man kann ja Armut beschreiben als, es ist soziale Ungleichheit, es ist soziale Ungerechtigkeit, es sind sexistische Strukturen, die Frauen vielleicht eher dazu verdammen, Care-Arbeit zu machen, die unbezahlt ist, während Männer irgendwie Geld scheffeln gehen. Mhm. Aber Klasse ist an sich ja ein sehr alter Begriff, ein auch von Marx, deutsche, genau, Begriff mit einer langen Geschichte. Ja. Wie kam es dazu, dass wir jetzt in 2023, 24, 25, ich sag mal so, in dem Raum, wo dein Buch jetzt wirkt, dass du auf dieses Thema kommst.
Also die Frage so, ist Klasse wieder hip? Quasi.
Ja.
Also ich selber habe mich für den Klasse-Begriff entschieden. Und ich weiß, Klasse ist so ein politisch konnotierter Begriff, weil er immer mit Marx und Engels offensichtlich assoziiert wird und auf dieser Basis so viele andere Dinge passiert sind. Und man muss auch dazu sagen, dass meine Großeltern beispielsweise aus der DDR kommen. Und wenn ich mit denen über Klasse rede, dann haben die ganz andere Einstellung dazu. Und sind so, oh Kind.
Oder Kommunismus, wenn man das mal anspricht.
So, also, genau. Aber ich glaube, es ist so interessant, weil, also wenn wir so zurückgehen, quasi zu Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es den Wirtschaftsboom. Und da war ja wirklich diese Zeit da, wo der Tellerwäscher wurde nie Millionär, er wurde maximal Koch, aber der Tellerwäscher wurde schon Koch. So, und der konnte sich schon ein Haus kaufen, das abbezahlen, der konnte schon Dinge machen. Das heißt, diese Wirtschaftsboomzeit, das ist diese Zeit, oh mein Gott, ihr Boomer, ihr hattet das so gut, ihr konntet so richtig coole Sachen machen, es wurde immer besser und man konnte sparen und man konnte sich ein Auto kaufen und so. Das war so eine Zeit, wo wirklich dieser Gedanke herrschte, hey, die schwierigen Zeiten sind vorbei. Immer natürlich da entstand quasi die Mitte. Aber das Interessante ist, dass in der Zeit auch sehr viele soziologische Arbeiten veröffentlicht wurden, die so sehr den Tenor hatten, Klasse spielt keine Rolle mehr, es gibt, alle können alles werden, it's over, alles ist gut sozusagen. Aber interessanterweise war das auch eine Zeit, wo nicht nur die Mitte quasi entstanden ist, sondern auch die Reichen sehr, sehr reich geworden sind in der Zeit, was immer extremer geworden ist mit der Zeit. Um jetzt zurück zu deiner Frage zu kommen, warum reden wir jetzt über Klasse und warum ist das ein Thema? weil Millennials die erste Generation sind, wo quasi das nicht wie bei den Boomern immer besser, besser, besser und höher, höher und geiler, geiler, geiler wurde. Die erste Generation ist, wo es schlechter wird. So, also Millennials können sich nicht mehr ein Haus kaufen, außer sie haben Erbe und so weiter und so fort. Das heißt, diese Formel, das wird immer besser und das trickle down, das wird, alle kriegen irgendwie diesen Wohlstand ab und so, das geht nicht mehr auf. Und ich glaube, dass das natürlich, dieser Umstand sorgt dafür, dass quasi in diesen, dass quasi wieder auf Gedanken zurückgegriffen wird, auch vom, also ich weiß nicht, ob ich Mainstream sagen will, aber es gibt schon mehr Leute, die schon wieder über Klasse reden und über soziale Ungleichheit und soziale Herkunft. Und ich glaube auch, ich meine, soziale Herkunft ist auch so ein delikates Thema, weil es so persönlich ist. Mhm. Und weil es schambehaftet ist. Und weil auch immer dieser Gedanke so einhergeht, dieses sozialdarwinistische, du bist vielleicht ein bisschen selber daran schuld und du gibst dir nicht genug Mühe und würdest du dir Mühe geben und abends noch, keine Ahnung, eine Fortbildung machen und noch das machen und das machen und das machen. Du kannst ja alles machen, die Ressourcen sind ja da. Ich glaube, dadurch ist es halt auch so ein sehr intimes Thema, was sehr schwierig zu besprechen ist auf der Basis der eigenen Biografie. Also ich habe schon, ich fand es sehr interessant und da würde es mich auch interessieren, wie es bei dir war, dass quasi, dass ich, manchmal siehst du auch nicht, ob jemand quasi, also du siehst manchmal die soziale Herkunft auch bei Leuten nicht. Es ist auch so eine Diskriminierungsform zu einem gewissen Grad, die man auch ein bisschen vertuschen kann. Nicht immer. Nicht immer. Offensichtlich, wenn du quasi ein Mensch bist, der quasi kein Zuhause hat und so weiter, kannst du es nicht kaschieren oder so. Aber in gewisser Weise kannst du diese Diskriminierungsform probieren zu kaschieren. Bis zum gewissen Maß, weil gerade so Habitus und wie ich spreche und was ich lese und wie ich mich anziehe und all diese Dinge, die machen ja diesen feinen, großen Unterschied aus. Und die entscheiden, ob ich, wo ich eingeladen werde oder wo ich sitze oder ob jemand mich sympathisch und so weiter findet und so weiter. Ja, ich habe mich voll verhaspelt. Das ist gar nicht deine Frage gewesen. Warte mal, Let's go back. Warte mal. Aber wir hatten eigentlich, warum ist Klasse wieder modern? Ich glaube einerseits wirklich wegen dem Phänomen, dass mehrere Dinge zusammenkommen. Einerseits, dass Millennials die erste Generation sind, wo es schlechter läuft. Andererseits auch, dass dieses Konzept unserer Wirtschaft nicht für immer aufgeht. Und jüngere Generationen sich fragen, okay, gut, wir reden hier über die Rente und wir diskutieren darüber, wir zahlen die Rente ein, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht und Global Warming und dann gibt's noch da und dann Instabilität und alle wie in Trump. So, ne? Also quasi all diese Phänomene sorgen dafür, dass die Frage so ein bisschen auch da ist, dass es auch kein Vertrauen mehr in die Welt gibt, die wir haben, aus dem Grund auch, dass viele Dinge einfach nicht mehr existieren, wie ich werde die Sicherheit haben, dass ich wie meine Eltern quasi auch quasi einen gewissen sozialen Status erreichen kann. Diese Sicherheit existiert nicht mehr. Das heißt, die Modelle, die wir lange hatten und die auch für viele Leute, nicht alle Leute, lange funktioniert hatte, funktionieren nicht mehr. Also schaut man sich andere Lösungen an und geht back to good old Marx.
Du beschreibst in dem Buch ja auch, es ist ja im Prinzip deine Reise, dein Klassenbewusstsein zu entwickeln. Also von wo du gestartet bist, ja, zu wo du jetzt bist, was die ökonomischen, sozialen, alle möglichen Umstände dazu beigetragen haben. Ja. Und wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir zum Beispiel auf dieser Bühne sitzen können oder einen Podcast in die Welt senden können, Leute zuhören.
Ja.
Wir haben eine Klassenreise durchgemacht. Und ich würde dir die Frage stellen. Also ich habe keine Patentantwort dazu. Wenn die Logik ist, okay, wenn wir jetzt hier sitzen, sind wir ja eigentlich der 1A-Beweis dafür. Jede Person kann es doch schaffen, weil aus
Wir haben es geschafft.
Aus niederer Herkunft sitzen wir jetzt hier.
We're living a life.
Wie kann man dieses Problem umgehen, dass man, wenn wir jetzt als privilegierte Personen darüber sprechen, dass es Klassen gibt, dass es einen Unterschied macht, aus welcher sozialen Schicht man gestartet ist und hier sitzt, darüber zu reden, dass man nicht noch dieses Bild reproduziert von, oh mein Gott, eigentlich müsste dieses Schambehaftete. Eigentlich müsstest du dich noch ein bisschen mehr anstrengen, vielleicht noch einen weiteren Kurs belegen, vielleicht solltest du deswegen dann weniger schlafen. Du musst dich einfach selbst optimieren.
Hungern und
Hungern, alles.
Also interessanterweise ist es, glaube ich, so immer die Frage, jetzt regt sie sich so sehr darüber auf, dass man sozial nicht aufsteigen kann und jetzt hat sie es selber geschafft. Weil ich denke immer so, ja, aber wir sind, deswegen heißt das Buch ja vom Tellerwäscher zum Millionären, weil wir diese Geschichte so sehr lieben. Wir lieben die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionären. Drake started from the bottom, now we're here. So, also wir lieben diese Geschichten. Und es gibt, und das ist ja das Paradox an gewissen Ungerechtigkeiten ist es, dass es ein Quintchen Wahrheit drin ist. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt mir Mühe gebe. Natürlich ist Fleiß wichtig, um erfolgreich zu sein. Aber nicht nur. Es ist nur ein Element in diesem riesen Cocktail an, warum manche Leute an manchen Positionen sitzen. Also so, dass meine Eltern irgendwie wissen, wie man Stipendium-Dings ausfüllt und keine Ahnung was. All diese Nuancen wissen, das spielt auch noch eine große Rolle. Aber quasi dieser Fleiß-Aspekt ist sowas tief Deutsches, sowas tief so, ich habe hart gearbeitet und so dieser Stolz auf so Arbeit und so. Und dieses Paradoxe, dass Leute denken, naja, ich habe ja gearbeitet und deswegen habe ich es verdient. Und ich erkläre dann immer, ja, aber es gibt Leute, die arbeiten und die sind reich, sind arm. Und es gibt Leute, die sind reich und die arbeiten nie. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt natürlich Leute, die sozial aufsteigen, aber das ist eher was Besonderes und nicht die Norm. Aber wir lieben halt mehr die coolen Happy End Geschichten, was dazu führt, dass es zu so einer Verzerrung gibt, dass sie denken, ah, das ist normal, weil ich ja immer nur die Ausnahme höre. Und dadurch sind alle anderen, die es nicht schaffen, irgendwie, sie sind selbst schuld, ne? Und das führt zu dieser Verzerrung. Aber jetzt sind wir richtig sassy und sitzen hier und sagen, wir sind hier, aber das ist nicht die Norm. Also wir probieren ja quasi dagegen zu intervenieren. Und das Paradoxe ist ja immer, dass Leute, die so gerne Klassendynamiken erklären, sind meistens Leute, die quasi im Dazwischen so feststecken und irgendwie dieses Bedürfnis haben zu sagen, komm, ich erzähle euch beiden, ich bringe euch zusammen und ich will, dass wir zusammenkommen und ich will das überbrücken und ich will gemeinsam die Welt retten. Und ja, jetzt verharre ich in dieser Position und schreibe Bücher über Klassen und so. Aber ja, weil ich das Bedürfnis habe, weil ich das Gefühl habe oder diese, ich kenne zwei Welten und ich habe auch festgestellt, dass mein Großvater ist Fliesenleger, meine Oma hat in diesem, wie heißt denn das, diese Häuschen an der S-Bahn, wo man da drinnen sitzt und Eier so Sachen durchsagt. Mann, Mist, wie heißt das?
Fürs Ansagen.
Nicht Zugführer. Nee, das ist die quasi im Häuschen sitzt und ansagen, wenn ein Zug reinkommt. Den Beruf gibt es nicht.
Den gab es doch ja nicht. Mittlerweile kann man sich auch auf die Ansage mehr verlassen.
Mein Argument war, dass ich mit Leuten groß geworden bin, die in klassischen ArbeiterInnenberufen gearbeitet haben und die super klug waren. Und als ich quasi angefangen hatte zu studieren und auf einmal so mit PolitikerInnen und ProfessorInnen und auf einmal zu tun hat, dachte ich so, du bist nicht viel klüger als all die Leute, mit denen ich groß geworden bin. Du hast nur quasi eine andere Herkunft. So, du bist jetzt nicht de facto klüger, du hast nur mehr Bücher gelesen. Aufgrund dessen, wie du aufgewachsen bist. Und das war, glaube ich, dieser Moment, wo so eine tiefe Wut auch mit in mir aufgetaut ist. So, wo ich so richtig so dachte, ihr denkt, alle, ihr werdet so viel besser. So, aber ich weiß, ihr seid das nicht quasi. Ne? Aber gleichzeitig auch dieses Unwissen, dieses Klassenparallelgesellschaft, dass die Leute nicht in Berührung miteinander kommen und denken, sie wissen viel übereinander, tun sie aber nicht. Und deswegen, glaube ich, ist diese Brückenposition mein Bedürfnis zu sagen, okay, ich könnte jetzt natürlich sagen, I made it und könnte mich abfeiern lassen. Aber ich habe dieses Bedürfnis zu sagen, ja, aber ich bin die Ausnahme, nicht die Regel. Und ich erkläre euch jetzt, warum.
Das führt zu einer Dynamik von, wir haben ja jetzt Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob Ihnen das irgendwie aufgefallen ist. Das war zumindest in Berlin auf jeden Fall sehr stark. Eine gewisse Partei fordert, dass der Job, dass man alles wirklich hinter seinen Job stecken sollte oder dass Arbeit hart entlohnt werden sollte.
Mhm.
Und gleichzeitig, es gibt keine Veränderung. Wir haben immer noch die Bürgergelddebatte, dass man auf sozial Schwache, in großen Anführungsstrichen, das muss ich jetzt dazu sagen, weil das sieht man im Podcast nicht, medial eingedroschen wird. Wie kommt ein Klassenbewusstsein dann zustande?
Also Klassenbewusstsein kommt, es ist so interessant, ach Mann, ich weiß gar nicht mehr, Ich hatte letztens im Deutschlandfunk über so eine Studie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Studie. Aber es ging um die Frage, so eine Untersuchung, wo sie festgestellt haben, wenn Leute quasi prekär leben und von Klassen und von sozialer, also um Klassendynamiken Bescheid wissen. Also wenn sie wissen, es gibt eine soziale Hierarchie in unserer Gesellschaft und die privilegiert eine Gruppe aufgrund dessen, wie sie aufgewachsen sind. Wenn quasi Menschen das bewusst ist, dann sind sie eher weniger dazu geneigt, quasi rechtsradikale Parolen oder rechte Parteien zu wählen. Und das fand ich ganz interessant, weil das ja im Prinzip mein Argument bestätigt, wie wichtig Klassenbewusstsein ist. Ich glaube schon, dass Klassenbewusstsein hat sowas, hat eine Doppeldynamik. Einerseits, wenn ich weiß, okay, Dinge, die mir passieren, ich probiere es immer so ein bisschen mit Rassismus zu vergleichen, dass immer wieder Leute Dinge und Charakteristiken sagen, die nichts mit mir zu tun haben, sondern weil es einfach ein stereotypes Bild in ihren Kopf gibt, dass sie denken, so bin ich oder so. Wenn man dann erkennt, das hat nicht, also nicht ich als Individuum bin das Problem, sondern es ist ein größeres System dahinter, ist erstmal der Moment so da, oh Gott sei Dank, ich bin nicht paranoid oder verrückt.
Aber gleichzeitig, es ist ein größeres System dahinter, kann ich überhaupt da was gegen tun?
Ja, ist sehr deprimierend. Da fällt mir erstmal ein Loch und ist so, und dann hört man so, keine Ahnung.
Und dann schreibst du Bücher zum Beispiel. Also erstmal
esse ich viel Ben & Jerry's Eis. Ich cope mit Essen. Und dann sage ich, okay, es bringt nichts zu heulen.
Und dann schreibst du Bücher.
Dann schreibe ich Bücher und reg mich ab. Ja. Genau, also ich denke, Klassenbewusstsein ist schon wichtig. Klassenbewusstsein ist wirklich dieses, was ich schon ein bisschen erwähnt hatte, dass es oft diesen Gedanken gibt, dass Leute, die, keine Ahnung, in einer ManagerInnen-Position sind, sagen, aber ich arbeite so viel. So, also ich verdiene das, was ich habe. Also das ist auch immer diese Debatten immer so ein bisschen so dieses so, oh, jetzt will mir jemand was wegnehmen. Oder, oh, jetzt spricht mir jemand was ab. Classic Racism, Classic Sexism, auch Classic Classism. So. Das ist so ein klassischer Mechanismus, diese Angst, die will mir jetzt was wegnehmen. Die sagt mir, das ist unzulänglich. Jetzt kommt mir jemand und probiert mir das schwer zu machen. Die Leute sollen sich mal anstrengen. So. Ohne zu verstehen, und das ist es ja, wenn ich aber ein Klassenbewusstsein habe, wenn ich verstehe, oh, wenn mein Vater Dichter ist, wird es für mich leichter, einen Buchvertrag zu kriegen. Oder wenn, ne, und. Wenn man die Dynamik erstmal versteht, hat man, glaube ich.
Robin-Manier wieder,
meine Yacht, mein Auto, meine Frau. Hat man eher eine höhere Sensibilisierung, um zu verstehen, okay, das ist die Dynamik, die hier abläuft. Das heißt, ja, was wir gerade erleben, ist, dass wir nicht über die, ich weiß, in Heidelberg ist auch die Wohnsituation und Mietpreise verheerend. Berlin ist das, keine Ahnung, Wild Wild West, das ist Krieg da draußen. Also wir reden nicht über Wohnen und bezahlbares Wohnen, wir reden nicht über all diese Themen, wir reden über Migration und BürgerInnengeld. So. Und das sind Debatten, das sind so stellvertretende Debatten, wo es das Gefühl gibt, oh, jetzt wird was gemacht, aber eigentlich real netto im Alltagsleben von vielen Leuten ändert das eigentlich gar nicht so viel.
Wenn du jetzt sagst, du hast Klassenbewusstsein entwickelt und du bist die lange Reise gegangen, um Leuten davon erzählen zu können, die Outro-Frage, die ich meinen Gästinnen immer stelle, ist in Anspielung auf den Namen Klassenarbeit, den Podcast-Namen, wenn es gewisse Hebel gäbe, die du einfach umlegen könntest, um diese soziale Ungerechtigkeiten, Klassismus zu beseitigen. Wo würdest du ansetzen? In welchen Bereichen oder welche Maßnahmen würdest du ergreifen? Das ist schon fast wieder ein bisschen Politikerinnenfrage. So. Was sind ihre Forderungen zur Bundestagswahl?
Step 1. Ben und Jerry's for free. Nein. Also, erstmal dachte ich gerade so, als du Outro gesagt hast, war ich so,
Nein, wir reden noch. Ich glaube, es gibt bestimmt auch noch Fragen aus dem Buch.
Also, was muss passieren? Also, eine Sache, die ich bei der Recherche festgestellt habe, ist, dass es gibt diesen Gedanken sehr lange schon in Deutschland, dass Bildung die Lösung ist für soziale Ungleichheit. Und Bildung ist wichtig in Demokratien, auf jeden Fall, essentiell. Aber Bildung alleine löst nicht soziale Ungleichheit. Und dieser Gedanke mit Bildung ist immer so ein bisschen, da schwingt dieser Gedanke, Leute müssen sich beweisen, sie müssen eine Begabung haben und aus ihren Umständen heraus trotzdem genial sein und ein Genie sein und dann haben sie quasi verdient, quasi sozial aufzusteigen. Das heißt, Bildung ist schon wichtig, aber es hilft nicht, die realen Lebensrealitäten, die Menschen haben in prekären Klassen, zu verändern. So.
Bildung ist auch einfach zu aufgeladen mit allem, oder? Also es ist, eine Kollegin hatte letztens gesagt, Bildung ist ein Transzendenzverweis. Das heißt, Bildung schwebt dann irgendwo im Raum rum und man schiebt dann alles auf die Bildung soll es richten.
Ja.
Und dann wird es schon.
Ja.
Aber es wird ja nicht.
Nein.
Und wann kommt das? Und also es gibt so viele Fragen daran, ne?
Ja.
Die darauf folgen. Aber Bildung ist dann wahrscheinlich einfach zu aufgeladen als Allheilmittel, was es alleine aber nicht sein kann.
Eben. Und aber dieser Gedanke herrscht irgendwie, hat sich so festgesetzt, obwohl es so viele Untersuchungen gibt, die sagen, Bildung allein reicht nicht. Das heißt tatsächlich, die Lösung, die ich festgestellt habe bei all der Recherche, bei all diesen, hier gibt es ein Stipendium, da gibt es das und so weiter, ist eigentlich Umverteilung. Wirklich an die Substanz rangehen. Das ist wirklich der Unterschied. Alle anderen Sachen sind immer mit einer klaren Macht Konstante. Aber Umverteilung ist was ganz anderes. Das heißt, ich glaube, dass ein großer Teil Umverteilung ist. Und ich glaube, dass viele Leute dann denken, ah, oh, jetzt will sie das Haus von meiner Oma haben. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, so vom Tenor, weil du ja auch gesagt hast, so auch der Klassebegriff und Leute reden wieder über Marx und Engels. Auch nicht nur die Bro-Socialists, also die Bro-Socialists, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube auch, dass viel, viel mehr Leute über Vermögenssteuer sprechen von den Superreichen. Also wirklich nicht von jetzt Leuten, die einen kleinen, also ein Familienhaus haben und so. Nein, that's not what we're talking about. Sondern wirklich so von super, super rich Leuten. So. Und dass das schon, also das merke ich schon, seitdem ich das Buch, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Buch quasi das verursacht hat, aber ich merke schon, dass es viel, viel mehr Gruppen gibt, die über Text to Rich und so reden, ernsthaft. Weil es auch interessant ist, dass es auch immer so, ich habe einen Teil, den ich auch sehr stark durch die Recherche mit dem Buch gelernt habe, ist, dass wir sehr stereotypisierend sind in mehreren Klassenrichtungen. Also nicht nur gegenüber den Armen, sondern auch gegenüber den Reichen. Dass es auch viele reiche Leute gibt, die sagen, ja, ich möchte mehr Steuern zahlen oder ja, ich möchte das anders. Dass es nicht nur diesen greedy Elon Musk gibt, der irgendwie zu Hause sitzt und Dagobert Duck-mäßig irgendwie so Geldscheine hat und da reinspringt oder so. Also dieses so sehr oldschool industrial capitalist Bild von Reichtum. So, es gibt sehr viele unterschiedliche reiche Leute. Das heißt, ja, ich glaube, Umverteilung ist auf jeden Fall eine Lösung und spielt eine große Rolle. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ist so ein bisschen abstrakter, wo es so ein bisschen mehr um die Frage geht, wie blicken wir auf Arbeit und wie wollen wir als Gemeinschaft zusammenleben. Also wie verteilen wir Geld und Arbeit und welche Arbeit wird wie honoriert und welche Werte sind uns als Gesellschaft wichtig? Also ist es uns wichtiger? Da gibt es so einen Comic, ich beschreibe das auch im Buch und ich liebe das. Das ist so total visuell schön. Ich sollte nicht sagen, was es macht. Ich sollte es einfach sagen. Ich weiß es nicht. Ich würde es niemals finden. Würdest du das finden?
Ich glaube, ich habe das sogar markiert.
Oh wow. Okay, gut.
Reden wir das mit von der Bar?
Ja.
Ja.
Ey, cool. Guck mal, was für ein gutes Turm wir sind.
Man ist ja vorbereitet.
Ich nicht, wo ich es geschrieben habe.
Du hast nicht mal dein Buch dabei, oder? Dein eigenes Buch.
Doch.
Aber um diese Awkward-Zeit zu überbrücken.
Hast du es?
Nee, aber gibt es bisher schon vielleicht Fragen aus dem...
Achso, ja, wir machen noch eine Fragerunde, also wir fragen gerne.
Aber während ich hier rumblätter, können wir schon...
Ich kann es auch paraphrasieren, wenn du willst, wenn es dir lieber ist.
Ich glaube, paraphrasieren.
Okay. Also es ist eine Comic-Situation, also es ist, zwei Männer sitzen in der Kneipe an der Bar und der eine Mann sagt, ich verdiene, ich muss immer gucken, ich komme...
Achso, wir können das ja...
Siebenstelligen Bereich.
Wir können das spielen.
Oh, wir können das spielen.
Ja, okay.
Wer bist du denn? Manager.
Okay, okay.
Das war sehr schnell. Ich bin der Manager.
Da kommt jetzt die Pointe, ja, okay. Also wir sind in der Bar.
Wir sind in der Bar, hey.
Cheers. und wir kennen uns nicht und wir reden darüber und wir ertränken. Achso, Entschuldigung. Ich war zu beschäftigt zu reden. Wir ertränken unseren Stress und Alkohol.
Arbeitsstress und trinken hier so ein bisschen. Und dann sag ich, hey, was machst du denn?
Ich frage dich zuerst mal, was machst du eigentlich?
Also ich bin Managerin. Ich habe richtig viel zu tun. Ich verdiene zwar, ich muss mal erzählen, im achtstelligen Bereich, aber ich habe so viel Verantwortung. Ich habe so viele MitarbeiterInnen. Ich habe eine Assistentin, die sich auch darum kümmert. Aber ich habe total viel zu tun.
Du fällst ein bisschen aus deiner Rolle raus, weil ich glaube, kein wirklich würde anerkennen, dass eine Assistentin zum Beispiel dahinter stehen würde. Und naja, aber
deswegen bin ich keine Chefin.
Good start. Aber du interessierst dich natürlich auch dafür, was ich mache.
Was machst du? Oh ja, nein. Was machst du denn?
Ich habe auch einen super stressigen Job. Ich verdiene aber nur vierstellig. Ich bin Rettungssanitäterin.
Ja, und das ist so gut, weil es geht darum, die eine Person rettet Leben und die andere Person nicht. So, und ich glaube, das ist auch so ein Teil, dass wir viel über was ist uns wichtig in unserer Gesellschaft? Sind uns quasi Aktienfonds wichtig oder sind uns Menschen wichtig? Ist uns die Frage nach quasi mit einer alternden Gesellschaft wichtig? Wie lösen wir das? Also auch dieses Thema so Pflege. Ich zum Beispiel hatte zum ersten Mal jetzt mit meinen Großeltern Berührung damit, was es bedeutet, jemanden zu haben, der krank ist und dann zu fragen, oh ja, wir haben zwar genug Platz in der Reha, aber wir haben nicht genug Personal. Also muss die Person über Monate warten. Und das sind so große gesellschaftliche Fragen, dass es auch gleichzeitig so eine weirde, perfide Tendenz gibt, dass man sagt, dass man junge Leute fragt und sagt, was willst du werden? Und dann sagen sie, reich. Und dann will ich mehr, keine Ahnung, Feuerwehrfrau werden, keine Ahnung oder so. Also, aber natürlich macht es Sinn, dass ein Kind sagt, ich will reich sein. Weil reich sein natürlich auch eine Form ist, um Freiheit zu haben, um
Zugänge, Macht,
Zugänge und so weiter zu haben sozusagen. Also dieses Streben nicht nach dem Reich in dem Sinne, sondern nach dem Leben oder den Gedanken, okay, ich habe Schutz und ich kann Dinge tun sozusagen. Ich glaube, das ist schon so ein Aspekt, der sich jetzt sehr bemerkbar macht und es sehr schwierig macht für die großen Hürden, die wir haben. Also was hat mehr Wert und was für Werte haben wir und was für Werte kommen auch bei neuen Generationen rüber, dass Leute lieber InfluencerInnen werden als KlempnerInnen beispielsweise. Und das kann man denen nicht quasi verübeln, weil auch Arbeit unfassbar stark mit sozialer Anerkennung zu tun hat, mit wer findet mich auch attraktiv, wer will mich daten, wer mit mir zusammen sein. Also all diese Dinge spielen da so eine Rolle. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem, was sich nicht mit Geld lösen lässt oder mit Umverteilung lösen lässt, sondern auch viel mit so einer größeren Debatte kulturell und sozial. Also dafür braucht es wirklich auch einen Wandel.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, um die Fragerunde zu eröffnen, wenn es welche gibt aus dem Publikum.
Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Klassenarbeit erscheint immer mittwochs, aber in beliebigen Wochen, nicht regelmäßig mittwochs, irgendwann an einem bestimmten Mittwoch. Damit ihr nichts verpasst, am besten ist es, ihr folgt Klassenarbeit auf Instagram unter klassen.arbeit oder auch auf LinkedIn unter Klassenarbeit. Am besten ist es allerdings, wenn ihr auf klassenarbeit.info geht. Dort findet ihr auch die Shownotes. Und dieser Podcast, der lebt nicht von Luft und Liebe, ist aber durch den Brotjob von eurer Host, Baoming Nguyen, hi, das bin ich, finanziell nicht mehr auf Geldströme angewiesen. Aber Klassenarbeit benötigt trotzdem eure Unterstützung. Und zwar, ich stemme das hier weiterhin alleine und kann dank des GWK Medienlabors das Studio verwenden zur Aufnahme. Aber was ich vor allem bräuchte, wäre eure Unterstützung auf Steady. Klassenarbeit findet ihr unter steadyhq.com /Klassenarbeit. Und damit Klassenarbeit regelmäßiger erscheinen kann, bräuchte ich einfach ein paar helfende Hände bei der Produktion dieses Podcasts. Aber ich möchte diese Menschen natürlich nicht unbezahlt arbeiten lassen für die Arbeit, die sie leisten. Deswegen, jede finanzielle Unterstützung ermöglicht es, Klassenarbeit weiter wachsen zu lassen. Und zwar nicht auf dem Rücken derjenigen, die zu diesem Podcast beitragen, sondern zugunsten dieser helfenden Hände. Findet ihr wie immer in der Beschreibung und auch in den Shownotes. Und wir beackern das Thema Klasse und Klassismus an einem nächsten Mittwoch wieder. Ciao!